Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Ausfall!
Ach, Joni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werd ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen.
Tilge, eigentlich müssen wir jetzt das große Mysterium lösen von der letzten Episode. Da haben sich die Leute zu Recht völlig gefragt, was wir da rausgeschnitten haben. Also ich weiß, du wirst es im Nachhinein nicht auflösen können, aber es war wirklich, glaube ich, zum ersten Mal in der Historie von 8 Jahren, 9 Jahren Podcast, ich weiß gar nicht selber mehr, wann wir angefangen haben mit IGVS, dass wir, glaube ich, mal wirklich so ganz clean den Start rausschneiden mussten, weil im Nachhinein aufgefallen ist, so, das könnte ein bisschen schwierig sein.
Ja, wie soll ich diese Frage jetzt beantworten? Ich kann jetzt ja schlecht sagen, ich könnte jetzt nochmal sagen,
ich habe die richtig schön ins Güllefass jetzt gerade reingetunkt mit dieser Einleitung, ja.
Ich könnte jetzt nochmal sagen, was wir damals gesagt haben und ich dann nachher bitten, es wieder rauszuschneiden. Dann machen wir, weißt du, wir machen so
kein Bock auf die Arbeit, heute schneide ich gar nichts. Also reiß dich zusammen, damit das nicht wieder so klar wird wie letztes Mal.
Okay, krieg ich hin, pass auf, ey, ich habe Kontakt mit der Polizei neuerdings wieder. Es ist wieder soweit.
Oh.
Es ist wieder, ja. Du darfst raten, auf welcher Seite des Gesetzes ich diesmal stehe. Ich habe schon viele verschiedene Sachen durch.
Marihuana-Missbrauch wäre natürlich ganz oben auf der Agenda. Ich könnte mir auch, du fährst ja kein Auto mehr, das ist das Ding, ne?
Das
ich meine, ich habe ja auch, glaube ich, ich muss auch noch, das ist immer scheiße, ich habe noch so ein offenes Ticket auf jeden Fall, was ich mal bezahlen muss, was auch so in Richtung, ich kriege ein Pünktchen und so. Mhm. Nicht, dass ich da nochmal Ärger bekomme, als ich da auf meiner Bayern-Tour und so. Deswegen Auto kann es eigentlich auch nicht sein. Was hast du denn sonst gemacht? Also das ist ja eigentlich so für so Gutbürger wie uns, ist das ja eigentlich das einzige Szenario, dass man irgendwas mit dem Auto macht. Also dann tippe ich auf, ja, komm, kiffen. Also natürlich, du hast wieder gekifft wie 3 Bagger und bist jetzt da, hast wahrscheinlich auch angefangen zu züchten irgendwo in deinem Kleiderschrank, da sind jetzt keine Klamotten mehr drin, weil du auch Minimalist bist, da stehen jetzt so 5 Halogenstrahler, dann irgendwie 3 Bongs und 3 Kilo Gras, würde ich mal tippen.
Was mich erstmal verunsichert, ist, dass du überhaupt nicht auf die Idee kommst, dass ich Opfer eines Verbrechens gewesen sein kann, sondern dass ich immer nur als Täter in Frage komme. Ja, Cannabis ist ja jetzt kein Thema mehr, danke an die Ampel.
Ja.
Also das Ding
wir
wird
können
ja
uns jetzt mal richtig fair Biber butzen, aber mal ganz amtlich.
Werd mich jetzt richtig schön zuballern die nächsten Jahre. Nee, ich bin tatsächlich Opfer geworden und zwar zum zweiten Mal Opfer eines Betrugsfalls. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, ich war ja schon mal Opfer einer eBay-Betrugsmasche und es ist mir einfach original wieder passiert, Mann. Es ist schon wieder passiert.
Ich erinnere mich nicht mehr an den ersten Fall. Kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen?
Pass auf, der erste Fall war ja ganz wild. Ich war irgendwie Anfang 20 oder so ähnlich, chronisch keine Kohle gehabt und immer so Klassiker, gehst zur Sparkasse und hoffst irgendwie, dass du halt 15 Euro und 2 hast, damit du noch 15 Euro
abheben kannst.
Und
nachdem du abgehoben hast, hältst du so zu, weißt du? Weil dann zeigt er dir so dein Kontostand und du willst es einfach nicht sehen. Du freust dich einfach nur, dass was rauskam, danach hältst du zu, damit du den Betrag nicht siehst auf dem
Konto. Ja, das war ja die Pre-Dispo-Phase, wo du halt immer, oder ich zumindest, immer alles abgehoben habe, was noch da war und halt gehofft, dass du knapp über einem 5er-Sprung musst und nicht knapp drunter, damit du das halt noch bekommen kannst und noch 5 Euro mehr hast als sonst. So, in der Welt habe ich damals gelebt, gehe irgendwie ganz normal zur Sparkasse in Lüneburg, heb mir irgendwie, was weiß ich, 15 Euro ab, mach danach nochmal Kontostand anzeigen und sehe, ich habe irgendwie 450 Euro. Was? What? Also war halt auf jeden Fall so vollkommen unmöglich, dass ich so viel Geld auf dem Konto haben kann, weil keine Chance. Hab mich die ganze Zeit irgendwie gefragt, wo das herkommen kann, keine Ahnung gehabt, gehe dann irgendwann nach Hause und check mal so richtig meine Kontoumsätze quasi und sehe, ich habe halt zweimal 200 Euro überwiesen bekommen für irgendwie Verwendungszweck PlayStation 2 eBay. Ich denk so, was, Alter?
Oh nein.
Also ohne Scheiß, hat sich halt ein Typ in meinen eBay-Account gehackt und in meinen E-Mail-Account reingehackt, also beides, und hat dann angefangen, quasi fiktive PlayStation 2s damals zu verkaufen, 5 Stück oder so, alle sofort kaufen, immer 200 Euro. Und hat das halt original durchgezogen und halt ultra heftig kriminell, weil hat sogar dafür gesorgt, weil normalerweise, wenn jetzt ein Gebot eingestellt wird über meinen eBay-Account, kriege ich ja eine Notification oder damals halt eine E-Mail oder so. Der ist in meinen E-Mail-Account, hat er sich gehackt und hat so eine Art Spam-Filter für alle E-Mails eingerichtet, die quasi mit eBay zu tun haben. Das heißt, wenn eBay mir eine automatische Bestätigung an meine E-Mail geschickt hat, kam die nicht an, weil die von so einer Blacklist von ihm, die er angelegt hatte, quasi abgehalten wurde, damit ich halt nicht diese ganzen Notification-E-Mails bekomme und Bestellbestätigung und was weiß ich was. Hat die Dinger dann verkauft und hat dann halt den Leuten, weil es halt Sofortkauf war, haben die Leute halt das Geld direkt auf mein Konto überwiesen. Das heißt, er hat immer, wenn jemand was gekauft hat, sofort denen eine Nachricht hinterhergeschrieben und gesagt, bitte nicht an die hinterlegte E-Mail-Kontodaten, sondern an die und die.
Wahnsinn,
hat seine eigenen Kontodaten dahin geschickt und hat das dann halt dahin bekommen. So mega der Abfuck gewesen. Bei 2, 3 Leuten konnte ich denen das noch zurücküberweisen, weil die schnell genug an mich überwiesen haben. Dann fiel das irgendwann auf. Dann habe ich den Typ angezeigt und so. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Typ war, keine Ahnung. Sein fiktiver Name war Stefan irgendwas, mit dem er sich da irgendwie gemeldet hatte. Bin zur Polizei, die haben das Ding natürlich zur Anzeige gebracht und hatten ja die Kontodaten, weil ich die halt nachvollziehen konnte, welche Kontodaten der angegeben hatte, wo die Leute eigentlich hinüberweisen sollen. Das haben die irgendwie untersucht und IP-Adresse gecheckt und so. IP verlief so ein bisschen ins Leere, war irgendwie so mehr Familienhaus in Hamburg, so keine Ahnung, wer genau der Anschlussinhaber war, war irgendwie versandet und haben dann halt dieses Konto nachverfolgt und ohne Scheiß kommt dann irgendwann raus. Ich habe so einen dreiseitigen Brief von der Staatsanwaltschaft irgendwie Monate später bekommen mit den Ermittlungsergebnissen, als dann das Verfahren eingestellt wurde. Kommt raus, dass das Konto mit einem gefälschten Personalausweis über den Namen oder auf den Namen ausgestellt, den er auch bei eBay angegeben hatte, auf den Cayman Islands eröffnet wurde.
Nein, wirklich die Cayman Islands.
Ohne Scheiß. Ultra-Klischee oder was? Komplett Klischee, herrlich. Weil die ja anscheinend irgendwie kein, weiß ich nicht, bankgeheimnismäßig kein Auslieferabkommen, die geben halt nichts raus an Daten zu irgendwie Kontobewegungen. Deswegen sind die ganzen Briefkästenfirmen halt auch da. Das heißt, Ding versandet. Zum Glück glaube ich damals nur eine, ich glaube eine Familie hat eine PlayStation gekauft von mir, die halt das Geld nicht wiederbekommen haben oder vielleicht von der Versicherung, keine Ahnung. Den Rest konnte ich irgendwie klären. Das halt, wie gesagt, 15 Jahre her oder so oder 10 Jahre, irgendwie so. Nie wieder was draus geworden. Jetzt bin ich hier irgendwie vor 2 Tagen, war das, glaube ich? Ja, ich glaube vorgestern war das. Sehe ich auf einmal, ich weiß, vollkommen random, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf kam. Nee, pass auf, ich wach morgens auf, mach meine E-Mails auf und habe irgendwie diverse E-Mails von eBay, die eBay-Kleinanzeigen diesmal, mit so ein bisschen komische, also erstmal irgendwie 4.14 Uhr oder so, ihr Angebot so und so wurde eingestellt. 2 Louis Vuitton-Taschen, jeweils so 200 Euro ungefähr, eine PlayStation 5,
ja.
580 oder so, eine Grafikkarte, 590 Euro und noch irgendwas für 200 Euro. Also 5 verschiedene Angebote über verschiedene Sachen eingestellt, halt alle so im Wert zwischen 200 und 600 Euro Warenwert ungefähr. Krieg dann, also das war alles so zwischen 4.19 Uhr und 4.40 Uhr oder so. Ein paar Minuten später kriege ich nochmal eine Notification-E-Mail, dass meine E-Mail-Adresse meines Kleinanzeigen-Accounts geändert wurde. Also der Typ hat das offensichtlich schon mal in der falschen Reihenfolge gemacht, das war schon mal leicht dumm, aber hat es halt mitten in der Nacht gemacht, damit es halt irgendwie die Chance, dass es durchgeht, relativ hoch ist. Dann kriege ich morgens um 8 eine E-Mail von eBay, dass sie irgendwie komische Kontoaktivitäten, also dass ich sus bin. Sie haben vermutet, dass ich sus bin, dass ich halt, dass da irgendwas schief läuft, dass sie das Konto erstmal vorübergehend deaktiviert haben oder so. Ich halt so morgens aufgewacht, wirklich so völlig verballertes Gesicht, noch nicht mal einen Kaffee getrunken und so, irgendwie völlig überfordert, habe mich dann irgendwie versucht, in meinen eBay-Account einzuloggen. Das ging dann natürlich irgendwie nicht mehr, weil Passwort geändert und E-Mail geändert und alles irgendwie ganz, ganz komisch. Ich dann da irgendwie eBay kontaktiert, die das dann irgendwie wieder zurückgesetzt. Ich wollte mich dann wieder einloggen. Irgendwann kam ich wieder in mein Konto rein und habe dann halt gesehen, dass ich jetzt neuerdings nicht mehr Sir Arne Tegen, sondern Melanie Weber heiße bei eBay Kleinanzeigen und Scheiß. Und dass halt diese 5 Angebote da eingestellt wurden und halt schon unmenschlich viel Kommunikation dazu stattgefunden hatte. Halt, ich bin in meine Nachrichten, in meine eigenen DMs reingeslidet bei Kleinanzeigen und habe gesehen, dass der zwischen 4.19 Uhr und halt irgendwie 8 Uhr morgens ungelogen mit 40 verschiedenen Leuten geschrieben hatte, die halt alle Interesse an seinen Angeboten hatten und so und halt immer wieder hin und her geschrieben und hat halt wirklich diesen Move durchgezogen, dass die Leute halt gefragt haben, ja, können wir hier, ne, ich find's geil, würde ich gern haben, schick mal PayPal-Adresse. Er, ja, nee, mein PayPal geht gerade nicht, er musste auf ein Bankkonto überweisen und hat dann immer aber versucht, die Kommunikation aus eBay rauszuverlagern, weil er wusste ja, dass die dann irgendwann nachvollziehbar wird wahrscheinlich. Dann hat er halt immer gesagt, hast du eine Handynummer, dann machen wir, Rest klären wir über WhatsApp. Ich denke so, Alter, also wirklich richtig abgefuckt. Zum Glück haben die meisten Leute geantwortet, ja, fick dich, dann verarschen kann ich mich alleine so, dann nicht. Bei anderen hat er so Sachen durchgezogen.
Immer ein paar dumme Mann, ohne Scheiß.
Bei anderen hat er so durchgezogen wie, ja, PayPal können wir machen, aber bitte nur über diese Freunde und Familie, keine Ahnung, Option, weil du dann halt keinen Käuferschutz hast, den du ja sonst bei PayPal hast, sondern dann ist es halt, als wenn ich dir jetzt einen Zehner rüberschicke, der ist dann halt weg. Also den kriege ich von dir halt einfach nicht wieder, da kann ich halt auch nicht wirklich was machen. Das hat er den Leuten dann erzählt, dann haben die Leute halt gefragt, pass auf, ich bin eh in Hamburg, kannst du mir die Ware einfach übergeben? So, dann hat er halt angefangen, sich vollkommen wilde Stories auszudenken, warum das nicht geht, dass er erstmal Vorkasse braucht und es dann verschicken würde. Dann haben die Leute gesagt, nee, sorry, ist mir zu heiß, so kann ich nicht machen, weil, ne, ich wurde schon mal verarscht und so, machen wir nicht. Dann hat er denen angeboten, pass auf, dann machen wir Hälfte, Hälfte, schickst mir 50% Anzahlung, ne, damit du dich nicht so scheiße fühlst, dann schicke ich's los und Rest schickst du erst, wenn du die Ware hast. Im Sinne von, wird er nie bekommen, logischerweise. Also, unnormal krass, hat so richtig heftig sich da die wildesten Geschichten ausgedacht und ich kann halt nicht wirklich was nachvollziehen, so, weil das Ding danach gesperrt wurde. Was ich sehen kann, leider, ist, dass bei 2 von diesen 5 Angeboten, die da drin stehen, steht halt mittlerweile verkauft davor. Also zweimal hat das anscheinend funktioniert, wenn ich das richtig lese. Keine Ahnung. Ich kann es ja wirklich nicht nachvollziehen. Und habe dann jetzt angefangen, was machst du denn so, ne? Also da fängst du wieder an, der 33-jährige Mann in mir. Ja, rufe ich jetzt 110 an oder wie rufe ich die Polizei an, weißt du? Also ganz wild, so. Dass die Polizei nicht nur den Notruf hat, sondern auch eine normale Telefonnummer, ne? Das ist ja irgendwie, fühlt sich irgendwie falsch an. Habe ich dann irgendwie ewig rumgesucht, habe dann da irgendwen angerufen und dann hieß es, machen Sie mal hier Online-Strafanzeige. Also auch das ist mittlerweile online, allerdings mit einem Online-Tool, was, ich würde sagen, ein 14-jähriger Schüler Ende der 70er programmiert hat. Also es ist wirklich absolut wild. Du kannst nichts machen. Du kannst nicht mal einen Screenshot anhängen. Du kannst keine Datei anhängen. Du musst dann du hast, glaube ich, 10.000 Zeichen Zeit, deinen Case quasi zu machen und zu sagen, was passiert ist. Du kannst aber nichts hochladen, kannst nichts anhängen oder so. Das heißt, ich kann nicht mal irgendwelche Screenshots da anhängen, sondern musst du dann irgendwie schriftlich erklären, was passiert ist. Und das landet dann wahrscheinlich in einer Spitzenabteilung für Cyberkriminalität beim LKA in Hamburg, die dann da sich irgendwie so ein schriftliches Pamphlet durchlesen und am Ende feststellen, na gut, können wir halt nichts machen, Herr Tegen, sorry, tut uns leid. Also ich warte jetzt auf Meldung der Polizei, ich bin gespannt, ob da jemals was kommt und ey, ich hoffe, dass die armen Schweine, die von mir, aka Melanie Weber, eine Louis Vuitton-Tasche gekauft haben, dass die irgendwie ihre Kohle wieder kriegen, ey. Warum, wieso passiert mir das ein zweites Mal, was ist los?
Arne, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass du einfach mal dir mal ganz neue Strukturen mit deinen Passwörtern machst. Das ist ja wirklich ein Meme, tut mir leid, Alter. Wir haben uns drüber lustig gemacht, wie leicht man dein Leben hacken kann. Und ich gebe dir jetzt auch wirklich hier, wie dieser Bus, der dann diese Uhr hatte und wenn sie abläuft oder unter 40 km/h dann explodiert ist, du hast jetzt bis zur nächsten Episode Zeit. Das Gute ist, das können bis zu 8 Wochen sein, deine Passwörter umzustellen, weil ansonsten verrate ich es gleich den Leuten. Du musst jetzt da mal sauber werden, das kann nicht sein.
Weißt du, was das Schöne ist? Du schreist mich hier an für etwas und überträgst mir eine Aufgabe, die ich schon längst abgehakt habe. Ich habe natürlich einen Tag danach dann mal wirklich so in völliger, das kann doch nicht wahr sein, wie viel Pech kann man haben? Oder ist es halt wirklich die Tatsache, dass mein Passwort vorher jetzt nicht komplett unhackbar war, jetzt mal vorsichtig formuliert.
Ich hau es jetzt eventuell nicht raus, weil ich mir relativ sicher bin, dass du irgendwo noch dieses Passwort hast. Ja,
ja, es gibt es mit Sicherheit noch irgendwo, aber ich sag mal, wenn man mich kennt und sich 2 Minuten mit mir beschäftigt, gibt es eine Chance, das zu erraten. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und habe mich dann mal wirklich auf den Stand von 2021 eines modernen, zukunftsgewandten, digitalen Native, habe ich mich damit beschäftigt, was man passwortseitig macht und habe mir jetzt sogar ein Tool, ein kostenpflichtiges Tool besorgt,
das ist gut,
glaube ich. Was ich privat von meinem spärlichen Geld bezahle und finanziere, mit dem du halt quasi nur noch ein Masterpasswort hast, was jetzt in meinem Kopf ist. Ich überlege, ob ich mir das tätowiere oder so. Weil wenn ich das jetzt vergesse, dann habe ich verloren. Also dann geht nie wieder irgendwas, dann kann ich eine neue Identität anfangen, so Zeugenschutzbogen. Dann nenne ich mich Melanie Weber und fange nochmal von vorne an und verkaufe Louis Vuitton-Taschen. Weil hab das Ding halt überall, habe ich jetzt meine Passworte ändern lassen, halt auf die kryptischsten irgendwas. Ne? Der schlägt dir dann halt ein Passwort vor, 12 Zeichen, aber
fühlt sich
halt
aber nicht gut an. Ey, wenn man random wirklich so Punkt YZ, groß, ja, klein, ja, ja. Ausführungszeichen, dann noch ein Hashtag mit rein.
Ja.
Also, boah, keine Ahnung, mir ist das auch noch so ein bisschen, wir haben hier im Arbeitskonstrukt, haben wir auch so ein Tool, wo dann alles gespeichert wird, aber ich komme da auch nicht mit klar. Ich habe letztens einmal auch wieder hier für diesen anderen Podcast, das ist auch übrigens auch, ne, ich stelle mir gerade dieses Szenario vor, dass ich du bin und dann vielleicht die Polizei das mal so ein bisschen nachverfolgen will. Okay, das ist Dirk Funk, wir geben mal Dirk Funk bei Google ein. Ah, Dirk Funk betreibt einen Podcast, der übersetzt Betrug heißt. Das wäre auf jeden Fall auch ganz gut.
Ja, ich hoffe, dass der Hauptkommissar, weil unter einem Hauptkommissar mache ich es nicht, also ich hoffe, dass das wirklich von mindestens einem ausgebildeten Hauptkommissar oder Kommissarin behandelt wird, mein Fall, dass der nicht unsere alten iTunes-Rezensionen durchliest von dem damals Podcast, wo das Wort Betrug auch nicht nur einmal gefallen ist.
Eigentlich, also, ich bin kurz davor, bei Google jetzt mal zu testen, ob wenn man so Arne Tegen und dann S oder Dirk Funk S, ob dann wirklich direkt Scam kommt einfach.
Das muss das Ziel sein. Ja, oh, nee, ich habe es wirklich geändert und habe überall bei allem, was irgendwie halbwegs relevant ist oder irgendwie gefährlich und mit finanziellem oder so zu tun hat, habe ich es geändert, überall ein anderes und so und habe da jetzt so ein geiles Verwaltungstool. Das ist schon sehr befriedigend, weil es hat mich ungelogen 4 Stunden gekostet oder so und ich habe mit Sicherheit noch nicht alles, wo man sich jemals irgendwie einen Account gemacht hat, noch nicht alles irgendwie abgehakt, aber es fühlt sich sehr gut an, weil ich jetzt das Gefühl habe, so jetzt, wenn es jetzt nochmal passiert, dann ist wirklich offiziell Pech, so, dann kann ich da nicht wirklich was dafür und ich bin einfach safe eine Runde sicherer jetzt, was halt krass ist in dem Zuge, weil du dann, also ich habe dann irgendwie angefangen, so erstmal die Sachen, die dir einfallen, wo du mal Accounts hast oder so oder wahlweise die unverschlüsselte Notiz auf meinem Rechner, die Passwörter heißt, bin ich einmal durchgegangen und habe mal geguckt, wo ich dann noch noch so Accounts habe und dann halt so Google Chrome-mäßig irgendwie dieses, wo warst du mal eingeloggt, wo hat der irgendwie...
Das ist auch viel zu leicht, ne?
Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist krass.
Ohne Scheiß. Das ist ja so leicht, wie man und überall die Passwörter da rauslesen kann.
Und macht das alle mal und tut euch alle mal den Gefallen und guckt mal nur dieses, wo habt ihr über diesen Google Chrome Schlüsselbundmanager oder wie auch immer das Ding heißt, überhaupt hinterlegte Passwörter. Gar nicht unbedingt welche, sondern wo.
Ey, ja, ja.
Da tun sich Abgründe auf. Das sind irgendwie 150 Stück oder so, wo Passwörter gespeichert sind bei Sachen, wo ich mich frage, in welchem Geisteszustand habe ich mir da
mal einen Account gemacht? Drei?
Boah, ich weiß, es waren ganz komische Sachen dabei. Irgendwelche Urban Sports Clubs, jetzt nicht der Urban Sport Club, sondern irgendwelche Sachen, so komische Fitnessvereine, wo ich halt meine Hand ins Feuer legen kann, dass ich da nie auch nur einen Fuß reingesetzt habe und auch nie darüber nachgedacht habe. Irgendwie der Mike's Body Shop aus meiner Zeit, in der ich mal so getan habe,
als würde
ich
mich mit Kraftsport irgendwie auseinandersetzen. Hast du dir schön Proteinpulver bestellt?
Ein Basketballforum, also und wirklich Forum in den größtmöglichen Anführungszeichen, die ihr euch vorstellen könnt. Also ich weiß gar nicht, was das ist, aber irgend so eine antiquierte Website, wo sich drei Leute irgendwie über Basketball unterhalten haben, wo ich tatsächlich damals den Weg gegangen bin, dass ich einen Text da reingeschrieben habe: Hallo, ich bin Arne, ich und mein Freund Dirk haben seit neuestem einen Basketball-Podcast.
Ach, das war unsere Werbeoffensive, du anfängst, in Foren reinzuschreiben.
Also wirklich, ganz cringe. Ja. Also ganz, ganz schlimme Sachen, die da passiert sind. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken und mal zu gucken, was man damals so verbrochen hat und gegebenenfalls auch mal den einen oder anderen Account zu löschen. Und noch geiler, was mein neues Tool auch hat, dieses Passwort-Manager-Tool, ich kann da E-Mail-Adressen eingeben und jetzt wird es wieder ganz wild und eine Art Darknet-Scan oder Check vornehmen. Das heißt, dieses Tool checkt für mich in diesem Darknet, keine Ahnung, genauer weiß ich es nicht, ob es da schon Accounts oder irgendwelche Sachen oder Bestellungen oder was mit meiner E-Mail-Adresse gibt, mit der, über die da dieser Scanner läuft. Und ohne Scheiß, es gibt schon zwei. Es gibt schon zwei Sachen, die irgendwie im Darknet mit meiner E-Mail-Adresse passiert sind, wo du dich wirklich fragst, in was für einer Welt leben wir?
Das ist creepy, Mann.
Ohne Scheiß.
Aber wenn du da einmal drin bist in dem Betrugsladen, dann ist das, geht das wahrscheinlich auch schnell, ne?
Ey, es ist ganz wild auf jeden Fall. Aber ich sag's dir, es fühlt sich an wie so eine digitale Dusche. Also einmal so den ganzen Körper rasiert, wie du nach dem Festival, weißt du, wenn du dann mal nach Hause kommst, dir so den Dreck unter den Finger und Fußnägeln rausziehst, irgendwie den Sand aus dem Ohr holst, mal so richtig schön eine Badewanne nimmst, dich einreibst, dich rasierst und so. Und dann nochmal Shampoo und auch nochmal Spülung, einfach weil man es halt macht an so einem Tag. So fühle ich mich gerade digital. Also ich bin wirklich digital erneuert. Meine Person ist quasi neu geboren. Es fühlt sich
gut an. Großen fünf Duschen. Also ich würde mal spontan auf 1 die richtige Dusche, dann vielleicht die Golden Shower auf 2, dann haben wir die digitale Dusche. Die Analdusche würde ich auf 4 setzen.
Nee,
und irgendwas gibt es, glaube ich, noch. Und dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Ich fand auch ganz schön, dass du vorhin
Deo-Dusche. Deo-Dusche auf 3.
Ja, die
klassische Deo-Dusche morgens, wenn du keine
mit
Zeit hast.
Mit Erdbeer-Deo im Bus. Ja, wenn dann schön in der 4. Klasse deine ganzen Klassenkameradinnen das Deo mit Erdbeergeschmack dann da einfach und Geruch entdeckt haben und sich damit einklabüstert haben. Es ist wirklich der Wahnsinn. Das waren ganz große Zeiten. Ich fand schön vorhin, dass du uns wieder so ein schönes kleines Beispiel von so positiven Sexismus gegeben hast. So das Gute mit, ja, wird ja im Zweifel ein R halt sein, ne? Nur, sage ich jetzt auch nur, weil heute Morgen ich weiß nicht warum. Also ich bin mit Nori spazieren gegangen, der hatte ein bisschen Verstopfung und am Ende auch Durchfall. Deswegen war es ein richtig nerviger Spaziergang. Er hatte gar nicht so Bock und wir sind einfach ewig so umhergegangen, bis es dann endlich der Fall war. Und irgendwann kam ich zu dem Gedankengang, wie leicht es sein muss, wenn du so eine, ja jetzt wieder klassisch Klischee, eine schöne Blondine bist, die so ganz solide aussieht, einfach Kleinbetrug zu machen. Also wirklich der Welt des Kleinbetrugs, das muss ja so leicht sein, weil dich ja niemand suspekten wird. Es ist ja wirklich so und es wird Fakt sein, der Hauptkommissar, den du dir eben vorgestellt hast, der sitzt irgendwo an einem Windows 98 Rechner mit noch so einem richtigen Kasten und ist für seine Aufgaben einfach nicht bereit. Und gerade so auf dörfliche Regionen, wo dann vielleicht mal so ein bisschen getrackt wird, aus welcher Familie kommst du, wie siehst du aus, Frauen, die kriminell sind, müssen ja mindestens 8 Narben, 37 Tattoos und eine Halbglatze haben, damit sie in Frage kommen. Ich glaube, das ist die Meta. Einfach als Frau mal so ein bisschen in den Kleinbetrug reinzugehen und sich da mal genau wie die eBay-Kleinanzeigen-Menschen mal so einen richtig amtlichen Stundenlohn über so 14 Tage geben. Quasi so ein ausführlicher Urlaub, einfach mal sich da 2, 3 Scheine mitnehmen, wie wir damals bei Patreon und yalla.
Ich glaube, da geht richtig was. Und so wollte ich es nicht verstanden wissen. Ich meinte vorhin eher den Rang. Also es ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau macht, aber ich will, dass das auf Hauptkommissarebene behandelt wird, dieser Fall. Was nie passieren wird, sondern da wird sich irgendjemand hinsetzen, der sich das einmal kurz durchlesen wird, feststellen wird, ja... Melanie Weber, habe ich mal bei
einer Meldeamt.de. Ich meinte auch den Kriminellen übrigens, dass du halt meinst direkt, ja, der Kriminelle wird ja im Zweifel ein Mann sein.
Natürlich, da wollte ich auch gleich, also pass auf, aber was die machen werden, ist ja wirklich, der wird beim Einwohnermeldeamt, wird er anrufen oder einen Fax hinschicken und sagen, hallo, hier ist der Manfred von der Kripo Hamburg, habt ihr Informationen über eine Melanie Weber? Dann wird das Einwohnermeldeamt sagen, nee, tut mir leid, kennen wir nicht. Dann wird Manfred mir eine E-Mail schreiben oder wahrscheinlich auch einen Fax oder einen Brief und wird sagen, Herr Tegen, unsere Ermittlungen haben leider ins Nichts geführt. Wir wissen nicht, wer Ihr eBay-Account gehackt hat. Und damit wird es vorbei sein. Das wird das Ende
natürlich
sein. Und ohne Scheiß Beispiel dazu.
Das passiert auch nichts.
Natürlich nicht. Und das beste Beispiel dafür ist halt diese Doku Shiny Flakes. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Die Doku zu dem Fall, der bei How to Sell Drugs Online Fast quasi behandelt wird auf der Netflix-Serie.
Ach so,
die Doku Shiny Flakes gibt's auch auf Netflix. Ist, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb oder so. Wirklich ausdrückliche Empfehlung. Ist extrem interessant. Und ich habe die Serie noch nicht mehr gesehen. Also ich kenne wirklich nur die Doku.
Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Danach war scheiße.
Ja, ich habe, wie gesagt, nicht die Serie geguckt, sondern nur die Doku. Ist halt glorreich. Weil da geht's natürlich genau auch um, wie ermitteln Staatsbehörden eigentlich heutzutage im digitalen Zeitalter und so weiter. Und da tun sich Abgründe auf. Also es ist genau das, was man sich vorstellt. Sie haben dermaßen den Anschluss an das, was im Internet passiert, verloren, weil die Leute einfach nicht dafür qualifiziert sind. Also da passieren dann halt die absurdesten Sachen und der sitzt dann irgendwie da und seine Ermittlungsergebnisse oder seine Ermittlungsansätze beschränken sich halt wirklich ungefähr auf, ich habe 5 Minuten gegoogelt, ich habe es leider auch nicht rausgefunden und damit ist das Thema erledigt. Und dann sitzt er aber da und erzählt, ja, wir haben hier auch so eine Special Unit, unsere Digital Task Force hat sich diesem Fall angenommen und du denkst dann die ganze Zeit, du, ich habe die Leute ja gesehen und sorry, da darf man auch mal oberflächlich sein, die haben keine Digitalkompetenz, offensichtlich nicht. Die haben noch 2 Jahre, bis sie in Rente gehen und wurden dann auf einmal versetzt von, keine Ahnung, von der Verkehrspolizei in den Bereich Cyberkriminalität und haben keine Ahnung, wovon sie reden. Wirklich absolut keine Ahnung. Die haben vielleicht mal das Wort Telegram gehört, aber danach ist vorbei. Also wenn es dann irgendwie Richtung Bitcoin und NFTs und keine Wallets und worum es da immer geht, auch in dieser Doku, die sind halt wirklich loster als lost. Das soll kein Aufruf sein, jetzt euch an Cyberkriminalität zu versuchen, aber wenn, habt ihr sehr gut
gemacht. Weiß, glaube ich, wirklich gut funktioniert. Ja, ist so. Ich also meine, in dem Beispiel jetzt mit eBay Kleinanzeigen, dann hast du irgendwo einen VPN, der nach sonst wohin führt. Du hast dann im Zweifel irgendwo nochmal eine Telefonnummer mit einem Prepaid-Ding und irgendeinem Scheiß. Das ist ja wasserdicht, da kannst du doch nichts machen. Und es ist halt so, und ich ertappe mich ja selber dabei, wir leben halt in einer perversen Welt. Was innerhalb von 5 Jahren passiert, das ist der Wahnsinn. Und wir stellen ja selber langsam fest, dass man im Alter teilweise nicht mehr bereit ist, sich auf neue Dinge einzulassen. Und es tut mir auch wirklich leid, aber jedes Mal, wenn ich höre, ich bin Manfred, mein Job ist Webdesigner, ich bin 55 Jahre alt, tut mir leid, dann fange ich an laut zu lachen, weil dieses Szenario, dass ich mir dann halt vorstelle, was der so für Webseiten baut und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich irgendwie so weitergebildet hat, dass er jetzt mit dem ganz neuen heißen Scheiß unterwegs ist, geht für mich gen Null. Das ist halt wirklich verrückt.
Ja, es ist ja auch, also natürlich gibt es die Ausnahmen, aber es ist ja nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass Manfred nach wie vor irgendwie mit Flash und JavaScript irgendeine komische animierte Website baut, wo irgendwelche Dinger reinfliegen. Also quasi so das Pendant zu dem World Clip Art, wo dieser Gutschein in dieser bunten Regenbogen, weißt du, Wellenschrift quasi so. Das ist ungefähr das. Also so wird Manfred Websites bauen, weil du kannst ihm auch nicht übel nehmen, er kann es nicht anders. Und Es geht ja auch viel zu schnell. Also
und
es
funktioniert
angucke,
auch immer noch. Er hat auch genug Kunden, die damit zufrieden
natürlich,
sind.
Natürlich, keine Ahnung, die Huck Coburg irgendwie Castrop Rauxel wird ihm immer noch für ihre Außenstelle da irgendwie 2000 Euro geben, weil Manfred sagt, kann ich mich drum kümmern? Braucht ihr ein Forum? Braucht ihr ein Kontaktformular? Kann ich euch alles machen? Ist gar kein Problem. So, also so läuft es ja. Andersrum, wer wird es ihm übel nehmen? Weil ich im Moment auch wieder denke, weil ich davon wieder überschwemmt werde, so an verschiedenen Ecken. Ich bin jetzt ja, sagen wir mal, nicht komplett am Puls der Zeit, was so digitale Tools und so angeht. Also ich bin wirklich, würde ich sagen, unterdurchschnittlich gebildet in dem Bereich für einen Anfang 30-Jährigen. Das kann man wahrscheinlich so sagen. So,
das loggen wir mal ein, ja.
Bin ich auch nicht komplett hinterm Mond. Aber wenn ich mir angucke, was die Welt gerade irgendwie da, diese ganze NFT-Scheiße und so, ich verstehe es einfach nicht mehr.
Da bin ich aber auch noch gar nicht.
Ich habe auch wirklich nicht die Muße, mich damit zu beschäftigen. Ich verstehe irgendwie mehr oder weniger diesen Ansatz zu sagen, auch irgendwie digitale Creation soll mal irgendwie vercopyrighted werden und Besitz und bla und für Sounds und sonst was Files. Kann ich irgendwie den Ansatz, kann ich verstehen, aber wenn ich sehe, was mein Umfeld in meinem Alter, was die alle gerade machen, die investieren in irgendwelche NFTs, die machen Masterclasses zu dem Thema und ich sitze hier und denke, ja, NFT, ich habe NFS, also Need for Speed habe ich gespielt, darin war ich auf jeden Fall
Need
gut
Need for Speed
damals.
Underground, sehr gut, ja.
Aber ey, da bin ich raus und da habe ich auch weder die Muße noch irgendwie, weiß ich nicht, den Bock, mich damit jetzt wirklich auseinanderzusetzen und was soll dann 50-jähriger Manfred denken? Also das ist einfach, du hast keine Chance mehr, Mann, wenn du damit groß geworden bist, das ist das Internet, also ich finde immer für mich so dieses Beispiel, wenn du groß geworden bist in einer Zeit, in der es das Internet noch nicht gab, es hat nicht existiert, dann muss das für dich einfach zu viel sein. Also das ist dieses Tempo, das kannst du ja nicht, das kriegst du ja nicht aufgeholt. Also für uns ist ja noch, wir kennen auch noch eine Welt ohne Internet, aber nicht mehr wirklich, weil wir eigentlich zu jung waren dafür. Seit wir irgendwie groß genug sind, man sich erinnern kann, gab es das Internet. Ja, es war irgendwie Trash mit 56k Modem und ISDN und du konntest nicht gleichzeitig telefonieren.
AOL,
so,
100 Freiminuten, ja, ja. Ey, beste
genau.
Leben.
Kennen wir alle, aber es gab das Internet. So, ne? Also es war für uns jetzt natürlich auch eine Revolution, aber es war nicht vollkommen unvorstellbar. Wenn du halt irgendwie noch 20, 30 Jahre älter bist als wir, ja, was sollen die Leute denn machen? Die können doch nicht mehr klarkommen. Von daher finde ich an alle Manfreds da draußen, macht weiter, bleibt macht dran. Weiter JavaScript, ey, macht weiter. Nee, nee, gar nicht. Bleibt nicht dran, versucht es nicht zu erzwingen. Macht euer Ding.
So, das kommt bestimmt das irgendwann wieder zurück, das wird sie nicht durchsetzen. Das kann doch keine Zukunft haben.
Zu Hause
haben.
An euer Märklin H0 im Keller rum und seht zu, dass die Modelleisenbahn funktioniert, aber geht nicht in NFTs rein, ohne Scheiß. Und googelt nicht, was Dogecoin ist, das bringt euch im Zweifel in Ecken des Internets, wo ihr nicht hin wollt, auf jeden Fall.
Ich bin auch mal gespannt, was würdest du so sagen, also bei uns beiden jetzt so, wir sind ja ungefähr gleich alt, ein paar Monate trennen uns nur, ab wann werden wir, also mit welchem Alter werden wir so anfangen reinzugehen, irgendwo zu investieren? Was wir so lustig ist, so für den normalen Anfang 30-Jährigen ist es halt vollkommen normal und ich habe mir das letztens auch noch mal im Chat verifizieren lassen, was ich mir gar nicht vorstellen habe können so. Ich meine, Krypto und alles ist ja allgegenwärtig und klar noch die ganzen anderen Sachen, wo du so rein investieren kannst und ich dachte halt immer, das geht erst los, wenn du halt wirklich so gut was auf der hohen Kante hast, so quasi. Dass du halt dann wirklich dieses Spielgeld hast und dann so, ja scheiß drauf, ich geh jetzt mal mit 10k, gehe ich mal irgendwo rein und versuch mal so ein bisschen was da zu machen. Aber jetzt habe ich halt schon gehört, dass da ja wirklich Schüler und alle eigentlich schon mit anfangen, dann so selbst mit 30 Euro, ja komm, ich investiere jetzt 30 Euro in Bitcoin und versuche die halt irgendwie zu vermehrfachen und ich kenne, glaube ich, kaum zwei Menschen, die weniger nah dran sind, anzufangen, in irgendwas rein zu investieren. Und jetzt will ich von dir wissen, eine Prediction, werden wir da reinkommen? Das ist die erste Frage und wenn ja, wann?
Ich werde da nicht reinkommen und ich kann dir auch sehr ausführlich erklären, warum, weil unscheiß, dieses Thema ist ja allgegenwärtig und es gibt ja verschiedene Wege, es gibt irgendwie dieses, keine Ahnung, High-Risk investieren, wo du halt im Zweifel auch nur 30 Euro im Monat
brauchst. Das wäre, glaube ich, mein Ding, weil für den Rest bin ich nicht geduldig genug.
Genau, also Sachen, die du dir vielleicht auch als Schüler oder als Student irgendwie absparen kannst, sagen kannst, okay, pass auf, der 20, den versaufe ich jetzt nicht, sondern damit gehe ich jetzt irgendwie mal rein in, was weiß ich, Krypto oder sonst was für Geschichten, wo, wenn es weg ist, ist weg, aber wenn es halt
irgendwie
durchgeht,
dann ist geil.
Aber wie
abstrakt das ist, dieser Gedankengang, denk mal zurück an uns 15, 16, 17 und an ein Szenario, in dem wir uns hätten gedacht, so, komm, den 20 versaufe ich jetzt nicht, den investiere ich in Krypto. Das ist so krank.
In dem Alter hat mein Gehirn bei 20 Euro gesagt, pass mal auf, mein Freund, das sind 10 Käsestangen mit Ketchup am Kiosk in der Schule. Also so habe ich gedacht. Und mit Sicherheit nicht an irgendwelche Währungen. Also weißt du, das meine ich mit, wenn du fragst, wahrscheinlich die, weiß ich nicht, unter 25-Jährigen, so zwischen 18 und 25, wahrscheinlich, wenn du fragst, investiert ihr, wenn das schon zählt, dann wahrscheinlich 70% ja. Das ist halt nicht die Art Invest, die, keine Ahnung, Leute vielleicht mit Anfang, Mitte 30 machen, die zu viel Geld haben oder Geld über haben, die dann halt sagen, ich gehe in Depots rein, ich gehe in Fonds rein, ich gehe in Aktien rein und keine Ahnung, habe irgendwie alle DAX-Konzerne in meinem Depot gekauft und mache da meine X% über die nächsten Jahre und weiß halt, da passiert im Zweifel nichts, weil ist halt irgendwie DAX und halbwegs stabil oder so. Dafür musst du halt dann gutes Geld verdienen. Was die erste Antwort auf die Frage ist, warum es bei mir nie passieren wird, weil, sagen wir mal, so wie meine berufliche Zukunft jetzt aussieht in der nächsten Zeit, ist es unwahrscheinlich, dass da am Monatsende noch Geld übrig ist. Also der Teil ist quasi abgefahren und oder erstmal abgefahren und dieser kurzfristige High Risk, das ist einfach nicht meins, Alter. Also ich bin da nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Ich kenne mich nicht gut genug aus. Ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich habe nicht genug Geld, dass ich irgendeinem Kumpel, Finanzberater sagen kann, hier 200 Euro im Monat, mach damit, was du meinst, Hauptsache es wird mehr. Und so, da bin ich halt auch nicht angekommen. Und selbst wenn ich da wäre, und das ist eigentlich die zweite Antwort auf die Frage, ich würde es nicht machen, Alter. Und das ist, ich bin da immer wieder hin und her gerissen zwischen, es ist dumm, blauäugig in die Zukunft zu rennen und irgendwie zu denken, ich lebe nur im Hier und Jetzt und wird schon alles später. So, weil gerade so wie sich jetzt demografischer Wandel, unsere Rentensysteme, unsere Altersvorsorge und so, läuft halt absolut mit Mach 7 vor die Wand. So, und man ist faktisch gezwungen, privat vorzusorgen und irgendwie sich heute schon darum zu kümmern und im besten Fall schon mit Anfang, Mitte 20.
Unterschätzt belastendes Thema eigentlich,
lebt.
Ne?
Ja, safe. Aber du bist ja gezwungen, dich damit zu beschäftigen, wovon du später leben möchtest, weil die gesetzliche Rente, so wie sie heute strukturiert ist, nicht reichen wird. Fakt. So, das kann nicht ausreichen und du willst ja im Alter vielleicht auch nicht nur irgendwie rumsitzen und deinen Lebensabend irgendwie zu Hause verbringen, sondern vielleicht willst du dir auch mal einen Urlaub leisten können, vielleicht willst du deinen Kindern, Neffen, Enkeln, was weiß ich, auch mal ein Geschenk machen können und willst ja auch ein bisschen leben können. So. Das heißt, du bist gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Das weiß ich auch und das weiß man irgendwie auch. Andersrum bin ich halt immer noch in dieser, quasi schreit die andere Seite von mir, ich kann nächstes Jahr tot umfallen. So. Und ich habe keinen Bock, mein Geld für etwas auszugeben, was 35 Jahre, also jetzt zu investieren und an anderer Stelle verzichten zu müssen für etwas, was in 35 Jahren stattfindet. Wenn ich so viel Kohle hätte, dass ich mein Leben leben kann, wie ich will und trotzdem weiß ich nicht, vernünftig vorsorgen könnte und investieren könnte, dann würde ich es wahrscheinlich tun, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, einfach aus der Not heraus, weil ich später im Alter noch ein vernünftiges Leben haben will und irgendwie nicht nur von 700 Euro Mindestrente in meiner Mietwohnung leben will, sondern vielleicht auch noch was vom Leben haben will. Da ich da aber nicht bin, würde es immer bedeuten, wenn ich jetzt mich entscheide, vorzusorgen in, was weiß ich, Riester, private, also im Zweifel nicht hoffentlich, aber private Rentenversicherung,
gute
Aktien,
alte
Depots, keine Ahnung, dafür müsste ich, also dafür habe ich kein Geld über, das heißt, ich müsste es mir an für mich sehr wichtiger anderer Stelle absparen und könnte andere Dinge nicht machen, nur damit potenziell ich in 30 Jahren davon was habe. Und das, ey, sorry, das mache ich nicht. Also da bin ich zu sehr im Hier und Jetzt. Und es kann locker sein, dass du damit dann irgendwann richtig auf Schnauze fällst und dich totärgerst, dass du damals nicht weitsichtiger genug warst und keine Ahnung was. Und dass du dann halt da im Alter sitzt und der dich in den Arsch beißt. Dann ist es so. Es kann aber auch sein, dass ich, wie gesagt, in 3 Jahren tot umfall. Und dann, was hilft mir dann, wenn ich jeden Monat 200 Euro in eine scheiß Altersvorsorge gesteckt habe? Dann will ich heute in Urlaub fahren und nicht morgen irgendwie, weißt du? Also das sind so diese zwei Seiten da.
Ja, verstehe ich.
Ey, ich find's arsch schwierig, da den richtigen Weg zu finden, so.
Das ist krass. Ich hatte wirklich, ich glaube, ich hatte noch nie diesen Gedanken, ich könnte ja jetzt tot umfallen oder was ist, wenn ich in einem Jahr sterbe oder so. Ich glaube, ich hatte das wirklich noch nie. Aber an sich gucke ich da auch so drauf und denk so, ja komm, future me problems so, ne? Da muss ich halt zusehen, dass ich dann mit 80 noch irgendwie klarkomme. Vielleicht bin ich dann ja der coole Opa, der noch auf der neuen Plattform, die dann nicht mehr Twitch ist, irgendwie spielt und dann irgendwie lustig genug ist. Nein, es ist natürlich, ey, unterschätzt belastendes Thema. Vor allen Dingen, wenn man dann kurz mal Real Talk an die ganzen Schicksale denkt von alten Menschen, die sogar ihr ganzes Leben hart geschuftet und gebuckelt haben und nichts haben oder dann krank werden und nichts mehr haben. Das ist natürlich ganz heftig. Und im gleichen Zuge ja auch noch, ich habe letztens mal diese, das war auch eine gute Doku, oder nee, das war bei Böhmi auch, ne? Und danach habe ich noch eine Doku geguckt, als hier offengedeckt wurde, für wen hatten Kloppo früher noch mal Werbung gemacht?
Ach Gott, ja,
dieses Versicherungsding.
Diese deutsche Vermögensberatung
Alter,
oder so.
Alter, und was da passiert, mit Druck aufgebaut wird, dass halt wirklich mit ganz, ganz vielen sozialen und psychischen Druck da diese Makler dann dahin gebracht werden. Natürlich das schwächste Glied, die alten Menschen, die keine Ahnung mehr haben, die langsam so ein bisschen dement werden, die auseinanderzunehmen und denen irgendwie die 8. Lebensversicherung zu verkaufen, wie da dann noch abgescammt wird, das fand ich auch ganz doll belastend.
Ja, Grüße gehen raus an Carsten Maschmeyer damals mit seiner maximalen Scam-Aktion. So hat man auch gerne vergessen, wenn man ihn dann irgendwie bei Höhle der Löwen sitzen sieht und denkt, ach, der Carsten, das ist aber netter. Also ich glaube nicht, dass das jemals jemand
gemacht hat. Gute Ablenkungstaktik
also,
von ihm, dass er das gemacht hat, ne? Mit Höhle der Löwen, dass nur noch darüber die Leute reden.
Ich glaube nicht mal, Verun Kerferis findet Carsten Maschmeyer nett, wahrscheinlich. Aber ja, das ist halt total tragisch, so, ne? Aber keine Ahnung, ich glaube, man kommt halt nicht drum rum, so, also dieses, ne, Future Me Problems, das hat halt schon riesiges Potenzial, dir dann irgendwie in die Fresse zu fliegen, so, weil ey, irgendwo werden wir jemals Jobs haben, mit denen wir super reich werden, weiß ich nicht. Andersrum sind wir potenziell schon auch Leute, die vielleicht dann irgendwann mal eine Idee haben, die sich dann irgendwann irgendwie so verkaufen lässt, quasi.
Also wir hatten nachweislich schon mehrere
so.
Million-Dollar-Ideas.
Ja,
so, ne? Jetzt muss die nur irgendwer mal wieder umsetzen. Dann sind
ja,
wir da.
Daran scheitert es vielleicht, keine Ahnung. Ey, pass auf, wenn du an dein Future-You denkst,
ja.
Also so im Alter, Rente oder vielleicht einen Ticken vorher oder so. Jetzt mal finanziell ist ein bisschen ausgeklammert, oder sagen wir mal, du bist in einer Situation, in der beides geht. Meinst du, du bist so, also bist du Käufer oder bist du Mieter? Also kannst du dir vorstellen, dass du so ein Typ lebenslanger Mieter
bist? Ich glaube, ich bin kein Käufer.
Bist?
Also ich glaube, ne? Ich bin wirklich lebenslanger Mieter. Ich habe mal irgendwann, ich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt und alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wieder Gefahr, ganz grober Unfug zu sein. Aber ich bin mal auch in so einen Algorithmus reingekommen, dass ich mich auf YouTube da mal so ein bisschen mir ein paar Videos reingezogen habe und auch so von Finanzexperten, die dir dann vorgerechnet haben, dass das total der dumme Move ist, sich dann da so früh was zu kaufen. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied und das ist ja auch mal das Ding, wenn du einfach das Geld hast und du hast es über und du bist quasi reich, dann Sachen zu kaufen, so, das ist eine Sache, aber was ich immer so krank pervers finde und was ich dann auch immer von, ja, teilweise Gleichaltrigen oder sonst was für Menschen höre, dieses, du hast eigentlich noch nichts, so, du hast jetzt zwar einen Job, der dir vielleicht auch unbefristet garantiert, X zu bekommen in den nächsten Jahren und es geht sich schon alles aus, so nach dem Motto, aber dann eigentlich mit nix auf der Kante zu sagen, ja komm, scheiß drauf, ich sorge jetzt die ganze Zeit dafür, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang ein Haus abbezahlen muss, was mir dann in 40 Jahren gehört. Also das ist ein Konstrukt, weiß ich nicht, da habe ich nicht Angst vor, aber da würde ich nie reingehen. Also ich glaube, ich würde tatsächlich einfach mein ganzes Leben lang Mieter bleiben.
Ich finde das sau spannend, weil also bei mir ist das krass im Wandel, glaube ich, und auch noch nicht abgeschlossen. Also das schwankt auch extrem. So,
aber hast du so langsam diesen Impuls, so ein Haus zu bauen, so dein Haus?
Nee, pass auf. Also früher in großen Anführungsstrichen, also sagen wir mal so mit Mitte, Ende 20, war für mich immer klar, so ich will auf jeden Fall mal ein Haus haben. So, gar nicht so sehr aus diesem, ich will das besitzen.
Ich will irgendwann auch mal in einem Haus leben, safe, so, mit ne? Garten und so, ja.
Genau, eher aus so diesen Gründen, ne? Mehr Platz und Garten und irgendwie schon auch so das Gefühl, nicht so sehr, es gehört mir, das ist mir irgendwie nicht wichtig, eher so das, was das bedeutet im Sinne von, du bist ja viel mehr bereit oder motiviert daran, was zu machen, dir das schöner zu machen, wenn es dein Eigentum ist, als wenn es eine Mietwohnung ist. Weißt du, wenn mir meine Logisch, Wohnung jetzt gehören würde, würde ich im Zweifel den Boden mal abschleifen und irgendwie neu einölen, weil würde voll geil aussehen, hätte ich total Freude dran, das ist meine Mietwohnung, mache ich halt nicht. So, wenn es mir gehören würde, würde ich es halt machen und hätte einfach x Prozent mehr Lebensqualität, weil ich mich ein bisschen wohler fühlen würde. So. Also aus dem Grund würde ich es eigentlich theoretisch gerne machen. Bauen habe ich mein Leben lang ausgeschlossen, wird nie passieren. Also ich kenne wirklich ohne Scheiß.
Ja, so viele Horror-Stories, Mann.
Nur.
Ist so.
Also ich habe das Gefühl,
niemand ist glücklich mit der Entscheidung, vor 2 Jahren gesagt zu haben, komm, wir bauen jetzt ein Haus.
Safe. Also in meinem Bekanntenkreis von 10 Leuten, die es gemacht haben, stimmt wahrscheinlich nicht, aber so hochgerechnet, 7 voll auf die Schnauze gefallen, 2 so, und so ein Paar vielleicht oder eine Person, die sagt, ja, war gut, würde ich wieder machen. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Deswegen, vor allem ich selber ja handwerklich komplett unbegabt und wenn du nicht selber die Leute kennst und die Hälfte schwarz machen kannst.
Dann musst du es selber können, genau.
Ja, musst alles schwarz machen, musst alles selber machen können, so null. Und ich bin auch nicht der Typ, der sagt, hier, ich mal mir jetzt einen Grundriss und überlege mir, wie mein Haus aussehen soll. Also das eh nicht. Ich dachte aber immer, dass Eigentum für mich irgendwie wichtig ist. Dann ist das maximal gekippt und so die letzten Jahre war immer eher so, lebenslanger Mieter, warum nicht? Also voll so dieses, du hast ja keinen Schuldenberg am Bein, du bist halt maximal flexibel. Klar bist du theoretisch auch, wenn dir ein Haus gehört, aber ich bin halt eher noch so dieses, mein Gott, kündige ich meine Wohnung und ziehe nach, weiß ich nicht, Sacramento oder nach Barcelona oder scheiß was, so kann ich halt machen. Ist halt einfacher, also werde ich es machen, wahrscheinlich nicht, aber das Gefühl ist relativ einfach zu können. Dieser minimale Freiheitsdrang ist auf jeden Fall relativ groß gerade so. Deswegen kann ich mir das voll vorstellen, was ich halt wieder, und das ist wieder dieser scheißspießige Gedanke, oder weiß ich nicht, ob spießig, aber irgendwie nervige Gedanke, Altersvorsorge, Mann. Warum kaufen die Leute? Die Leute kaufen, damit sie dann, wenn sie das Haus abbezahlen haben, keine Kosten mehr für Wohnung haben. Klar, die Heizung geht kaputt, musst du bezahlen. True. So. Aber du hast keine Mietkosten mehr. Wenn ich mir das andersrum angucke, wie sich Mieten gerade entwickeln, und ich habe ja schon aktuell noch irgendwie Bock, in der Stadt zu leben, ey, wie soll ich denn das im Alter bezahlen? Also, wenn du dann Rente kriegst, so keine Ahnung, je nachdem, wie sich jetzt mein Einkommensverhältnis irgendwie entwickelt die nächsten Jahre, dann kriegst du halt vielleicht später 1000 Euro Rente, vielleicht 1500 Euro Rente. Zahlst aber 1000 Euro Miete. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ne? Das ist halt scheiße. Das heißt, das ist ja der ursprüngliche Grund, warum die meisten Leute in Eigentum investieren, damit du dann später dein Haus quasi als Altersvorsorge hast sozusagen. Und dann ist die Rechnung ja auch relativ klar, ehe ich jetzt 1000 Euro Miete bezahle in einer Wohnung in Hamburg, keine Ahnung, kann ich mir ja ein Haus kaufen und halt 1000 Euro Abtrag im Monat bezahlen und fertig. Hab quasi gleiche monatliche Belastung, aber investiert es nicht in Wohnungsbaugenossenschaft Gesellschaft X oder Vermietungsgesellschaft Y, sondern halt in mein Eigentum. Setzt entweder voraus, dass du Eigenkapital hast, was bei mir, halt null, so, wird halt auch einfach nicht passieren im Zweifel, oder du hast in der Familie was oder leihst dir was sozusagen, oder, und das finde ich halt wirklich krass, was ja heutzutage viel passiert, machst halt Vollfinanzierung. Der komplette Kaufpreis wird einfach über die Bank finanziert und du zahlst halt, weiß ich nicht, 40 Jahre oder was ab. Du musst nicht mal mehr Eigenkapital mitbringen heutzutage, damit die Leute dann halt auch im jungen Alter kaufen. So. Keine Ahnung, theoretisch macht es Sinn, früh was zu kaufen, irgendwie, wie auch immer man das dann macht, so, und das dann halt monatlich abzubezahlen und im Zweifel verkaufst du es halt wieder, ehe du es abbezahlt, das ist halt scheißegal, aber wenn dann deine Finanzierung auf 40 Jahre angelegt ist, dann musst du halt auch nicht so einen krassen monatlichen Abtrag irgendwie zahlen und es funktioniert halt, läuft halt so durch, wie deine Miete durchläuft und es gehört dir halt irgendwie die Wohnung dann, in der du wohnst oder was weiß ich was, macht theoretisch voll Sinn. Bei mir ist jetzt schon so das Ding, jetzt bin ich 33, mal angenommen, ich hätte jetzt Geld, ich hätte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30.000 Euro Eigenkapital, würde mir ein Haus kaufen, wenn ich nicht irgendwo, keine Ahnung, im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern, no front, aber da irgendwo leben möchte, wird ein Haus im Hamburger Umland Minimum 500.000. So, dann kannst du dir ausrechnen.
Ja, ist weit davon entfernt, ein geiles Haus zu
total.
Sein, ja.
Aber dann kannst du dir ausrechnen, wenn ich irgendwie, sagen wir mal, 1.000 Euro monatlich irgendwie abtragen kann, ja, dann sind das 12.000 Euro im Jahr. Dann kannst du mal ausrechnen, wie alt ich werden muss und wie lange ich abbezahlen muss, um 500.000 Euro
abzuzahlen. Das wird eng, ey.
Also, das wird halt ein bisschen knapp. Also die Rechnung geht halt mittlerweile auch schon nicht mehr auf, weil man wahrscheinlich früher hätte anfangen müssen. Deswegen habe ich mich jetzt eigentlich damit abgefunden, werde ich halt lebenslanger Mieter, ey. Dann ist es so. Mein Gott. Aber es tut schon weh, jeden Monat halt 1.000 Euro zu überweisen und zu wissen, gut, die sind weg. Die kommen halt auch nicht wieder, die sind halt weg.
Ja gut, aber dass du alleine lebend in Hamburg, also zumindest so zu halb viel zu viel Geld für Miete ausgibst,
klar.
Da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden.
Ja,
so, das
safe.
Ist dann
geht ja gar nicht anders.
Ich verstehe, also bei dir verstehe ich es ja auch noch. Ich meine, du bist jung und hast noch ein Sozialleben und nutzt vielleicht noch einige der Privilegien, in Hamburg zu wohnen. Aber ich bin immer schockiert, genau von dem Beispiel, was du halt genannt hast. So alte Menschen, die aus Prinzip dann irgendwie noch in der Stadt wohnen, weil sie denken, sie müssen da wohnen und der Wohnraum woanders viel, viel günstiger wäre und es einfach so viel Sinn machen würde, dahin zu ziehen. Keine Ahnung, Mann. Also ich denke bei mir auch immer, ich wäre ja auch zum Beispiel nie bereit, ich habe noch nie meine Wohnung, meine Studentenbude oder so bei Airbnb oder so reingehauen. So. Mhm. Du machst das ja momentan oder hast es jetzt auch ein paar Mal gemacht. Ich hätte da große Probleme mit, weil ich bin da irgendwie nicht flexibel genug. Keine Ahnung. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dieses, dass ich mich dann potenziell davon ekel, dass jemand Fremdes in meinem Bett schlafen würde, auch wenn ich es definitiv nicht geil finden würde. Aber wir haben uns schon über Sachen unterhalten, wo wir Beispiele genannt haben, dass es eigentlich nicht so eklig ist, wie eine Maske vom Boden snacken oder sich ins Gesicht pissen zu lassen, theoretisch. Unter der Dusche beim Fußball, ich meine nicht Sexualfetische, Achtung. So, und keine Ahnung, ich glaube, bei mir ist es dann die Flexibilität. Weil ich weiß halt, ich bin am Ende genau wie Nori, bin ich ein Straßenhund, ich werde nochmal umziehen. So, ich bin mit Sarah jetzt auch schon ein paar Mal umgezogen, wir werden safe nochmal umziehen. Und ja, selbst safe, wenn wir irgendwann ein Kind haben, werden wir auch nochmal umziehen. Irgendwann kommst du dann in das Alter, da musst du dich dann eigentlich reinkommitten. Wenn du dich dann jobmäßig nochmal veränderst, ist es schon ein harter Cut zu sagen, ich hole jetzt mein Kind aus der Schule. Aber keine Ahnung, bis das irgendwann so 6, 7 ist und es mal richtig relevant wird, so mit Thema Freundschaftskreis und so, da wird das nochmal passieren. Und ich hätte halt, also ich würde damit nicht klarkommen, mit dieser Aufgabe und den ganzen Konsequenzen davon. Stell dir mal vor, du hast dich, also deswegen finde ich es auch so krass, wenn sich Leute mit Anfang 20 committen so, wir bauen jetzt ein Haus und das stellen wir da hin und das ist jetzt unser Lebensmittelpunkt. Wenn das, also dieses Konstrukt funktioniert bei mir halt nicht. Und dieses Szenario, dass ich mich dann kümmern muss und mit vermieten und sich dann aber noch weiterhin drum kümmern und so. Nee, ey. Also abseits davon, dass das so unrealistisch ist, das Szenario, wäre das auch einfach nicht meins.
Nee, ist bei mir so ähnlich. Also wenn es dieses Szenario gäbe, würde ich ein Haus kaufen und sofort vermieten. Weißt du? Also einfach dann so als Anlage fürs Alter, okay. Okay. Mhm. So,
am besten noch halt wen haben, der sich drum kümmert.
So. Genau, am besten noch jemanden einsetzen, der dann irgendwie Verwaltung und so macht, damit du damit irgendwie in der quasi Organisation nichts zu tun hast, aber halt die Benefits hast, dass du halt irgendwie Besitz hast und ne, davon dann irgendwie leben kannst und so. Aber da das einfach legit nicht passieren wird, wird es so ein Ding. Wahrscheinlich werden wir lebenslang irgendwo zur Miete wohnen und dann halt irgendwie so nomadenmäßig durch die Weltgeschichte ziehen und im Alter dann von unserer 3,50 Euro Rente müssen wir dann irgendwo ins Plattland ziehen und, weiß ich nicht, selber unsere Socken stricken und Brokkoli anbauen. Das ist dann vielleicht unser Schicksal.
Es ist so geil, dass es eigentlich, also jeder Experte, jeder Mensch, der ein bisschen Expertise in diesem Bereich hat, wird jetzt das hören und sagen, dass an dem Beispiel von uns es so verantwortungslos ist in unserem Alter, sich noch nicht mit Themen wie Altersvorsorge und so auseinandergesetzt zu haben. Aber jetzt mal Real Talk, wie viele Menschen sind es denn? Also klar, es gibt meinetwegen in unserem Alter genug Leute, die verdienen einfach gerade so viel Geld, dass das so schon funktionieren wird, außer man fällt noch irgendwie in der Zukunft katastrophale Entscheidungen. Aber das betrifft ja so einen hohen prozentualen Teil der Gesellschaft, die so sind wie wir gerade. Das ist schockierend, ey. Lass uns mal bitte das Thema wechseln. Das ist wirklich belastend.
Nee, einen Punkt will ich dazu nur machen, weil das finde ich, ist ja der große Skandal an dieser ganzen Geschichte. Also es gibt ja die Leute wie du und mich irgendwie, dich und mich, die, ja, wenn sie ehrlich sind, könnten wir im Monat x Euro in die Altersvorsorge investieren, ja, würden wir schon hinkriegen, so, ne?
Das nicht viel, ist, also, aber zumindest ein bisschen, genau, wenn man sich Mühe gibt, ja.
Genau, es würde irgendwie funktionieren. Es gibt ja Millionen Menschen, für die sich diese Frage schlicht und ergreifend nicht stellt, die von der Hand in den Mund leben, die irgendwie zwei kleine Minijobs haben, eine Familie ernähren müssen, alleinerziehend sind, was weiß ich, oder halt im Niedriglohnsektor unterwegs sind. Die, also, weißt du, die können ja nur anfangen zu heulen, wenn irgendjemand sagt, ja, wir müssen halt privat vorsorgen. Hier mit 100 Euro im Monat oder mit 50 Euro im Monat sind sie schon dabei. Die fragen sich, wie sie irgendwie am Ende des Monats noch 5 Euro für den letzten Einkauf zusammengekratzt kriegen. Und dann stehen wirklich unsere Gesundheitsrenten, Sozialpolitiker wirklich vor jeder Kamera und erzählen, die private Altersvorsorge ist ein wichtiger Teil der Altersvorsorge. Und du denkst so,
so,
ja,
eine
Bruder,
geile Aussage,
fick,
ne?
Fick dich doch einfach. Also sorry, fick dich. Das ist in einem
das
der
ist fast so gut wie das Wert doch einfach reich Moment.
Ja,
so, kauf dir einfach ein Haus.
Also in einem der reichsten Länder auf diesem scheiß Planeten, in dem Geld wirklich kein Problem ist. Absoluter Überfluss. Es ist eine Frage der Verteilung, aber es ist keine Frage der absoluten Menge. Es gibt mehr als genug. Sich hinzustellen und zu sagen, wir erwarten quasi, es ist im System angelegt, dass jeder auch privat vorsorgt, um im Alter halbwegs vernünftig leben zu können, ist einfach ein Schlag in die Fresse von Millionen Menschen, für die sich die Frage nicht stellt, Alter. Die einfach, die können nicht, wovon denn? Die werden scheiße bezahlt, weißt du, und die gleichen Leute, die das von dir verlangen, pöbeln dagegen, dass der Mindestlohn erhöht wird, weil das gefährdet Arbeitsplätze und dann wandern die ganzen Unternehmen ins Ausland. Aber Dinge, die noch nie passiert sind, aber jedes Mal wieder gesagt werden. Also man muss sich halt entscheiden. Verlange ich von den Leuten, dass sie privat vorsorgen, dann muss ich sie alle ohne Ausnahme so bezahlen, dass sie das können oder mich kümmern, dass die Mieten nicht so hoch sind oder was weiß ich, muss ich jeden in die Lage versetzen, dass das geht. Oder ich habe den Anspruch als Sozialstaat, dass jeder halbwegs vernünftig im Alter leben kann. Da muss ich meine Schnauze halten und muss zusehen, dass die gesetzliche Rente hoch genug ist. Aber eins von beiden, also es geht halt nicht beides. Das, was gerade passiert, finde ich, ey, also ich, keine Ahnung, ich kriege da wirklich, da kriege ich Beklemmungen, wenn ich sowas höre, dass die Leute privat Altersvorsorgen müssen. Wo du dich wirklich fragst, ja, hast du, was ist denn deine Lebensrealität, Mann? Also wovon denn? Wovon soll denn eine alleinerziehende Mutter, die im Niedriglohnsektor arbeitet, wovon soll die denn privat vorsorgen? Also spüren die sich selber noch, die den Leuten das erzählen? Wirklich, ey, also da kann ich echt durchdrehen.
Ja, ist wirklich ein trauriges Thema, weil ich bin auch wirklich, also wenn man darüber nachdenkt, bin ich kurz davor, wenn ich ein bisschen weniger idealistisch wäre, irgendwie Leuten, die das Privileg hatten, eine vernünftige Bildung zu bekommen mit dem sozialen Umfeld, was es dann natürlich braucht für sowas und dann vielleicht ein Studium abzuschließen, sozusagen, ey, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass du nie so richtig glücklich wirst in deinem Leben, weil das nicht deine Berufung ist, so, denk vielleicht halt wirklich mal drüber nach, Lehrer zu werden, weil wenn du eine Verbeamtung dir snackst, dann hast du halt zumindest irgendwie eine vernünftige Rente und du weißt so, das wird schon passen und musst eigentlich nicht mit Angstschweiß jede Nacht ins Bett gehen, wenn du mal Real Talk über die Zukunft und wie es aussehen könnte nachdenkst.
Ja, total, also das ist ja auch letztlich einer der Reizpunkte des Beamtenwesens, weil du dann halt im Zweifel in dem Moment der lebenslangen Verbeamtung, wenn du nicht total reinscheißt, halt keine Existenzangst mehr hast, weil das Gehalt und die Pension einfach gut genug sind, dass du da dann halt irgendwie klarkommst. Ist dann wiederum die Frage, sollte das der Antrieb sein, um einen pädagogischen Job wie das Lehramt aufzunehmen? Schwierig.
Da hätte ich mal gerne eine ehrliche Umfrage.
Das gerade und, ja, wahrscheinlich ist es das gerade und das erklärt dann auch einige Personalien, die da im Lehramt so rumlaufen. Ja, ein bisschen mehr Idealismus wäre vielleicht schön, aber wie gesagt, wenn das halt irgendwie dein Weg ist zu sagen, dafür bin ich finanziell zumindest schon mal, was so ein Grundniveau angeht, bin ich halt safe und die Gewissheit in der Verbeamtung mit, was weiß ich, 30 zu haben oder so, ist ja schon auch unterschätzt geil. Also so, wer kann das von sich sagen, dass du mit 30 weißt, ey, ich werde keine Geldsorgen haben, keine echten, richtigen Geldsorgen, wenn keine große Scheiße passiert in meinem Leben und das weiß ich jetzt mit 30 für den Rest meines Lebens so, ohne dass ich aus einer reichen Familie komme, ist ja schon ein ganz geiler Zustand so.
1000%. Also ich glaube, das merkt man vor allen Dingen, wenn man ein bisschen älter geworden ist, schon mal einige Hoffnungen hatte, schon öfter mal enttäuscht wurde vielleicht und dann ja sowas mal feststellt, dass das underrated ist. Aber ich glaube, wir sind uns dann trotzdem einig, dass es das irgendwie nicht sein kann. Ja, keine Ahnung, ey.
Ey, was ich sehr gut finde, ist, dass, ich weiß gar nicht, ob es dir eben aufgefallen ist, aber dass sich bei uns langsam das Verb snacken als so Substitut für alle anderen Verben quasi so etabliert.
Eine Maske also vom Boden
so wie ich
snacken.
Maske snacken gesagt habe, was du das auch eben.
Snacken.
Ja, genau. Also es entwickelt sich einfach dazu, wie die Schlümpfe damals, für die es nur noch das Verb schlumpfen gab und sie daraus eine komplette Sprache und eine Banger-CD tatsächlich gebaut haben.
Oh ja.
Ist es für uns halt snacken. Ey, rest in peace an die erste Schlümpfe-CD. Ohne Scheiß. Das war cool.
Ich habe nie eine besessen, aber mich hat es irgendwie auch mitbekommen. Ja, das ist, ich glaube, das liegt daran, du warst ja letztens 4 Tage hier. Ich habe auch so durch Osmose, habe ich glaube ich irgendwie auch so 3-4 Kilo zugenommen oder so.
Ich habe überhaupt fast nichts gegessen bei dir.
Das ist so lächerlich, Mann. Wenn ich dir jetzt alle deine Mahlzeiten aufzählen würde, naja, egal, lass uns das Thema bitte nicht aufmachen. Ich will dich eine Sache fragen.
Davon kamen aus der Warsteiner Familie, die meisten dieser Mahlzeiten, wenn man mal ehrlich ist.
Also die meisten Kalorien prozentual kamen auf jeden Fall von der dunkelgrünen Flasche des Kalibers 0,33. Ja, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Es ist ja Black Friday. Wir nehmen gerade am Black Friday auf und ich möchte dich fragen, vielleicht ist auch die Erinnerung, dass du jetzt nochmal reingehst. Also bist du so? Hast du in den letzten Jahren dir gedacht, oh, heute ist Black Friday, jetzt ist ja meistens überall so eine Black Week, wo sich dann das Shoppen ja so lohnen soll. Gehst du da rein?
War das schon die Frage? Nein, ich dachte, da kommt noch was. Nein, ich bin absoluter Gegner davon. Ich finde es absolut affig, vollkommen sinnlosen Dreckskonsum-Überflusstag. Und wenn wir, also gerade da wir eben bei dem Thema waren, so Sozialstaat, Geld und bla bla bla, finde ich schon auch ein kleines bisschen bezeichnet und trist, dass es einen Tag gibt oder mittlerweile eine Woche, in der sich große Teile der Gesellschaft effektiv nur damit beschäftigen, wie man möglichst günstig relativ sinnlose, nutzlose Luxusartikel kaufen kann. Also das ist ja schon ein bisschen skurril irgendwie. Keine Ahnung, ich finde, wir haben glaube ich schon mal darüber geredet, ich finde so das Szenario, du hast eine Anschaffung, die du eh tätigen möchtest, slash musst. Keine Ahnung, du willst dir schon seit Ewigkeiten mal eine gute Winterjacke kaufen oder einen neuen Fernseher oder was weiß ich. Wartest dann bis zum Black Friday, damit du dann halt da X% Rabatt kriegst und kaufst es dann. Ja, legitim, macht Sinn. So, ob sich das wirklich lohnt oder ob die das Ding nicht in den Wochen vorher einfach sukzessive erhöhen, damit sie dann mit dem Discount beim gleichen Preis rauskommen wie vorher. Keine Ahnung, so, ist dann nochmal ein anderes Thema. Das kann ich total verstehen, aber dieses impulshafte, oh, es ist Black Friday, es gibt gerade Dinge günstiger, ich brauche eigentlich nichts, aber wäre ja schön dumm, wenn ich das nicht nutzen würde und mir nicht irgendeinen Schwachsinn kaufen würde. das finde ich schon ein bisschen trist, ehrlich gesagt. Und da mache ich mich schon halbwegs frei von. Also habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gemacht, so einen Black Friday Deal. Und ich finde es immer, ich finde es dann andersrum eher erfrischend schön, wenn es da mal Unternehmen gibt oder Marken gibt, die sagen, wir halten uns da so ein bisschen raus. Wir erkennen zwar an, dass das ein wichtiger Tag ist. Und es gibt von mir aus auch 20% Discount, aber die werden halt zu 100% an, weiß ich nicht, an die Tafel gespendet oder an irgendwas Sinnvolles. So. Das finde ich dann irgendwie ganz charmant, weil du wirst die Leute eh nicht umerziehen. So, Leute sind das gewohnt und erwarten das und wollen das von dir und wollen halt shoppen, shoppen, shoppen und Discounts und Rabatte und gute Deals und so. Geiz ist geil, ne? Was war das Saturn damals und so? Ist ja auch einfach gerade in der deutschen Gesellschaft, würde ich sagen, schwerst verankert. Dieses, boah, ich habe einen guten Deal gemacht. Ich habe einen richtig guten Deal gemacht. Ne? Also die Leute wollen verhandeln auf dem Flohmarkt und sie wollen etwas billiger kaufen, als es eigentlich ist, ob sie das brauchen oder nicht. Aber diesen Erfolg, weißt du, den brauchen die Leute. Und das, davon lebt ja dieser Tag irgendwie so ein bisschen. Ich finde es sehr skurril, aber ich glaube, es ist halt, ist die Zeit heute, ey. Bist du schon mal reingegangen?
Nee, überhaupt nicht. Bei mir ist so das Ding, also jetzt gerade auch, ist es ja wirklich akut. Zum Beispiel, ich brauche halt wirklich ein neues Paar Schuhe, Mann. Ich bin ja inzwischen in einem Job hier. Ich muss, also gut, ich lebe ja davon, dass ich so eh jemand bin, den man ansehen soll, dass er in der Branche vielleicht zu den modernen und neuen gehört, so, indem ich trage vielleicht einen Ohrring und bin tätowiert und so. Dann wissen die Leute von Weitem schon so,
und Globax,
ah, okay, der ist so... Naja, die habe ich von Nathalie geschenkt bekommen, da kann ich nichts für. So, okay. Das ist mein Vorteil, dass ich halt schwierig rumlaufen kann und das im Prinzip noch zum Gesamtpaket gehört. Aber trotzdem ist jetzt inzwischen der Fall, meine zwei Reebok-Paare, die ich habe und auch schätze, sind inzwischen so runtergerockt und wirklich mit die Sohle hängt runter und sehen aus, das kannst du keinem mehr vertreten, dass ich wirklich ein paar neue Schuhe brauche. Und ich kriege es jetzt aber schon wieder nicht geschissen, einfach zu sagen, erstmal vertraue ich dem System nicht. Ich habe auch wirklich diese Angst, weil wir auch schon mal drüber geredet haben und ich auch schon mal so ein, zwei Dokus drüber geguckt habe, dass das alles ein großer Scam sein könnte, dass es wirklich ein gutes Angebot ist. Und dann nervt mich auch dieses so zu wissen, ich muss jetzt eigentlich reinschauen und da einen guten Deal machen, weil das würde sich einfach lohnen. Es wäre ja dumm von mir, wenn ich mir vielleicht für 80 Euro in einer Woche dann Schuhe kaufe, die jetzt 40 kosten würden. Und das belastet mich. Ich finde das jetzt, ich werde es glaube ich auch deswegen einfach nicht machen. Und ich glaube, es geht sogar so weit, auch wenn das schon wieder total der harte Call ist. Ich glaube, ich finde Menschen, die so aus Prinzip sagen, geil, das ist Black Friday, ich gebe jetzt Geld aus, dass ich die Low-Key einfach ein bisschen unsympathisch finde.
Aber mir ist das eher High-Key. Also, ich, keine Ahnung, das ist ja immer so ein Ding von, was shoppst du dann und warum? Aber dieses Shoppen um des Shoppens willen, also das, da lohnt sich schon mal ganz kurz vorm Klick auf Kaufen zu hinterfragen, ist das nötig? Also so, muss das sein? Kann ich mein Geld vielleicht sinnvoller einsetzen? Und ich erwarte jetzt nicht von jedem, dass er jeden Monat 500 Euro an eine NGO spendet, aber man kann ja schon mal einmal ganz kurz reflektieren, ob das jetzt wirklich wichtig ist, nur um was gekauft zu haben und irgendeinen Discount mitgenommen haben, sich, weiß ich nicht, den 17. Pullover in schwarz zu kaufen. Muss man das? Keine Ahnung. Also gibt es nicht vielleicht auch einen anderen Weg? Und krass finde ich ja wirklich psychologisch, wie das, also logisch, da bist du, glaube ich, komplett sinnbildhaft quasi, was das mit dir macht. Also so dieses, dass das selbst mit dir, als jemand, der da eigentlich nicht wirklich irgendwie in, vielleicht in die Kernzielgruppe gehört, dass du dir jetzt überlegst, ja, eigentlich muss ich jetzt heute, weil ne, irgendwie nächste Woche 20 Euro mehr wäre ja total dumm, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Also eigentlich muss ich, was für ein nachvollziehbarer, aber absurder Gedanke beim Thema Shoppen. Ja, eigentlich muss ich heute. So, nee, musst du eigentlich überhaupt nicht. Alter, das ist so, musst du gar nicht. Aber alles in der Welt und alles, was du gelernt und um dich rum siehst, schreit halt ja doch, eigentlich musst du schon. Wäre halt richtig dumm und fahrlässig, diesen Tag nicht auszunutzen. Also vollkommen absurd eigentlich.
Na, das wird ja wieder so brummen. Ich meine, jetzt gerade, wo wir wieder jetzt voll, die Leute sind abgefuckt, weil es geht jetzt wieder los mit der 37. Lockdown kommt bald und so weiter. Die neueste Variante schwimmt auch schon wieder ran aus Südafrika und wird noch viel schlimmer und so. Also sieht echt übrigens, also wirklich ein bisschen
das
scary.
Sieht ganz schön, ganz
da
schön.
Das sieht gar nicht gut aus. Also das sieht wirklich gar nicht gut aus. Und dann, wir machen das Thema jetzt wirklich nicht auf, aber das finde ich dann immer bei allen Diskussionen, die ich jetzt gerade überall mitbekomme und vor allen Dingen auch bei TikTok, was ganz schlimm ist, wenn da sehr ungebildete Menschen, noch ungebildeter als ich, dann anfangen, Sachen zu hinterfragen und Themen aufzumachen und so. Wenn dann einfach wieder die neueste Variante reinkommt und kurz mal alles wieder wegfickt und naja, eigentlich die Diskussionsbasis von den letzten zwei Monaten so mit einer Sache direkt mal killt. Naja, das ist ganz krass, aber deswegen jetzt so, das ist ja dann wieder dieses Bedürfnis so kommen, dass jetzt alles wieder gerade total scheiße und mich nervt alles, aber es geht uns ja trotzdem noch gut, das ist ja auch Newsflash, ich meine vor anderthalb Jahren haben wir eigentlich noch drüber diskutiert, was könnte das mit Deutschland machen, liegt Deutschland in einem Jahr vielleicht in Trümmern, wird alles brennen, oh mein Gott, die Wirtschaft brennt uns weg, wir können bald nicht mehr mithalten im internationalen Vergleich und was ist passiert? Gut, klar, natürlich hat das Konsequenzen und Nachteile, aber am Ende stehen wir verhältnismäßig immer noch ziemlich gut da und jetzt ist das Bedürfnis halt wieder groß zu sagen, komm, ich gönne mir jetzt mal was, und mache mir so einen richtig schönen Tag mit ganz viel Endorphinen und so, wenn ich ganz oft da drauf drücke und am Ende wahrscheinlich 600 Euro gespart habe, aber auch 3000 ausgegeben habe.
Ja, das ist ja immer dieses typische, das typische Gleichnis, was dann aufgemacht wird, so die Betrachtungsweise. Klar, kannst sagen, du hast 500 Euro gespart, weil du halt Dinge, die eigentlich 1000 Euro gekostet haben, für 500 gekauft hast, oder du hast halt 500 Euro verloren, weil du halt 500 Euro ausgegeben hast. Also es ist ja, es ist relativ banal so, aber das scheint bei den Leuten nicht so anzukommen. Ich weiß halt immer nicht, ob dieses, also ich kann das total verstehen, wenn man sich in der aktuell abgefuckten Zeit mal nach ein bisschen Flucht vielleicht und nach Glücksgefühlen und was weiß ich was sehen.
Kann dann
ich, also
geht kann, in die Maria, ja, dann genau. Zockt einfach oder
das,
so, komm.
Okay, das meinte ich jetzt nicht. Das, also kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, weil es, glaube ich, jedem so geht. Ich würde mal eine Frage stellen, wie nachhaltig das Glücksgefühl ist, wenn man sich jetzt ein paar neue Boots kauft, ob das wirklich so wahnsinnig lange anhält oder ob es da vielleicht nicht auch andere Möglichkeiten gibt, diesem ganzen Wahnsinn mal kurz zu entfliehen. Also muss es der Black Friday als Tool sein? I don't know. Aber es gibt ja andere schöne Sachen. Keine Ahnung, folgt mal dieser Seite. Es gibt, glaube ich, Good News Magazin, Good News Germany oder so heißt ein Instagram-Account. Das lohnt sich wirklich, dem zu folgen. Habe ich irgendwann mal gemacht vor ein paar Monaten.
Ja.
Da werden einfach jeden Tag mal irgend so eine random positive
Man sollte
Nachricht
beides
gepostet.
Machen, ohne
das
Scheiß.
Ist voll
man
schön.
Sollte,
das tut
man
gut.
Sollte eigentlich genauso wie bei Reddit, da habe ich auch so ein, zwei Subreddits, denen ich folge. Das ist eigentlich ein guter Mix. Also wenn man das macht, das würde ich auch empfehlen, aber gleichzeitig auch das Böse. Also setzt euch mit beiden auseinander. Also wirklich so Bad News und Good News und sich das dann immer im Wechsel so zu geben. Halt wirklich die schlimmen Meldungen, die auch keiner mitbekommt, wenn das nächste Boot wieder umkippt mit 1000 Flüchtlingen und so weiter. Und dann gepaart aber auch mit ein paar schönen News, damit du dann auch hier nicht so ganz zynisch wirst und zumindest so beide Extreme dann mitbekommst, das wäre, glaube ich, ganz vernünftig. Ja.
Ohne Scheiß, man muss einfach die Bipolarität der Welt auch so anerkennen, wie sie halt existiert. Und aber zusehen, dass in einer Zeit, in der man mit schlechten News überhäuft wird, weil es halt genügend Anlass gibt, leider Gottes, muss man sich die positiven, glaube ich, halt proaktiv holen. Die kommen halt nicht mehr von alleine, weißt du? Also, wann gab es die letzte Tagesschau, in der der Aufmacher war? Leute, Leben ist geil, Alter. Let's go. So, kommt halt selten. Kommt halt wieder Flüchtlinge im Mittelmeer, verreckt wieder eine neue Virusvariante, die irgendwie uns allen ein bisschen Sorgen machen sollte und so weiter und so fort. Man muss sich die positiven Sachen holen, ne? Man darf jetzt kiffen bald. Wir kiffen.
Geil,
so,
ey. Schön Biber putzen. Heftig.
Ist doch richtig schön. Keine Ahnung. Ja, und allgemein, soll man sich den scheiß Koalitionsvertrag durchlesen und den gesellschaftspolitischen Teil davon? Der ist wirklich, also ich finde es trist, wie niedrig sozusagen die Messlatte war, seit halt die fucking Union die letzten 16 Jahre jede Form von gesellschaftlichen Fortschritt verhindert hat, dass jetzt quasi die glorreichen News sind, Cannabis wird legalisiert. Zwei Frauen, die ein Kind bekommen, sind rechtlich quasi beide Mütter. Die Rechte von Minderheiten werden gestärkt. Also wirklich so Basis Common Ground, Dinge, auf die man sich eigentlich vor 30 Jahren hätte kurz einigen können und das Thema wäre erledigt gewesen, werden jetzt halt mal von
Politik
einer
Politik ist so
halbwegs,
einfach. Jetzt ist man im Europa-Vergleich auch wieder Vorreiter.
Ja, ohne Scheiß. Von einer halbwegs progressiven Regierung, die mal den absoluten, also wirklich das absolute Mindestmaß an Respekt und Toleranz kurz mal durchsetzt und nachzieht für das, was da wirklich eine scheiß konservative Kackpartei die letzten Jahrzehnte verhindert hat. Und auf einmal fühlt sich das an wie, boah, ey, unsere Gesellschaft wird echt nicht besser. Wir kommen so voran und denkst du, nee, wir kommen einfach, wir holen jetzt mal 30 Jahre auf. Wir kommen im Hier und Jetzt an. Trotzdem sind es ja in der Blase schöne Nachrichten, über die man sich auch mal ganz kurz freuen kann.
Ja, lass aber trotzdem zusehen, dass wir die ganzen Flüchtlinge auf jeden Fall aus unserem Land halten, weil ja nicht eh irgendwann der Klimakrieg ausbrechen wird und die ganze Welt und ganz Europa wahrscheinlich verschmelzen wird. Das ist mir persönlich nochmal ganz wichtig.
Mir auch, und letzter Satz dazu, wenn ich mich auch durch mit aufregen, weil also mein Puls kriegt das nicht gut mit, sich jetzt aufzuregen und zu wundern, dass Virusvarianten mutieren aus Südafrika, was dir die Wissenschaft seit Monaten gesagt hat, weil diese Länder so eine geringe Impfquote haben, weil wir denen keinen fucking Impfstoff geben. Weißt du? Also das haben alle gesagt, dass Impfen logischerweise ein globales
Thema ist. Ja, aber
das ist
ja kein
Thema
Problem,
ist.
Wenn die dann trotzdem alle nicht
mein
zu uns
Gott.
Dürfen.
Ja, genau.
Dann mach
das
halt
ist
die
ja
Grenzen wieder zu.
Ja, aber da kann
aber
ich kotzen,
möchte trotzdem
Alter.
Noch in Urlaub fliegen auf jeden
da
Fall,
da könnte
okay?
ich kotzen. Dieses, wir müssen jetzt Menschen aus Südafrika hier die Einreise verbieten, weil Bubu, da kommt die gefährliche Variante. Ja, warum ist denn die da? Weil die 25% Impfquote haben, weil wir als scheiß Westen und Europa den ganzen Impfstoff dieser Welt uns irgendwie unter Nagel gerissen
haben. Schotte
mir bitte
ganz
Afrika ab.
Aber lass mir hier, ich möchte nach Kapstadt trotzdem noch. Also das macht mir auf, dann fliege ich auch meinetwegen Umweg und lande irgendwo nochmal hier auf den Cayman Islands zwischen. Aber mach den Rest zu, Grenze zu, Kapstadt muss frei sein und dann sieh zu, dass wirklich die Schotten da maximal dicht gemacht werden.
So ist es. Dieser Satz kam von Melanie Weber, mit der ich diesen Podcast beenden möchte. Grüße gehen raus. Falls sie jemand kennt und ihr da mehr Infos habt als die Staatsanwaltschaft oder Polizei, slidet gerne in meine DMs. Und falls ich euch eine Louis Vuitton-Tasche verkauft habe, tut mir wirklich leid. Tut mir wirklich leid. Vor allem, ich hatte so gute Bewertungen mit eBay-Kleinanzeigen, deswegen ist wahrscheinlich auch mein Account das geworden. Das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt inzwischen der letzte Keck da. Mein Gott. Da, weißt du, da ackert man jahrelang, indem man Billigregale verschenkt und noch Leuten hilft, wie sie bei Selbstabholer hier auch noch was auseinanderbaut und den mit ins Auto trägt, obwohl man es ihnen geschenkt hat, nur für eine gute Bewertung. Und dann kommt Melanie Weber und verkauft eine Grafikkarte, die es nicht gibt. Danke für nix.
Sehr schön. Also damit können wir es auf jeden Fall stehen lassen. Von daher, ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Also, heilig alle und so.
Macht's gut, ne?